Literatur soll Türen für mich öffnen und für alle anderen und soll ein Weg sein, sich und anderen gut umgehen zu können und diese Kunst der Sprache und des Lesen und des Schreibens, die einfach hochzuleben und irgendwie diese ganzen Facetten des Lebens einzufangen, Gefühle zu erzeugen, Poesie zu erschaffen und einfach Welten zu erschaffen und ganz neue Ebenen ja, darzustellen und aufzuzeigen.
Freigeistern, der Podcast für Kinder- und Jugendliteratur. Mein Name ist Christine Knödler. Hier geht es um Kindheit und Kinderbücher, um Bilderbücher, Jugendbücher und um Bücher für alle. Ihr findet spannende Themen und Gespräche, es gibt Buchtipps und manchmal Verrisse. Und bei uns kommen die zu Wort, die schreiben, zeichnen, lesen. Abwechslungsreich, geistreich, begeisternd und das alle zwei Wochen. Mit den Freigeistern Gesprächen und mit Lesen und Lesen lassen. Liebe Freigeistern-ZuhörerInnen, es ist ganz schön lang her, dass wir uns gesprochen und gehört haben. Es war Sommer, es ist Sommer. Ihr habt die Ferien hoffentlich genossen, habt euch gut erholt, habt es gut gehabt, sodass ihr nun frohgemut und mutig wieder loslegen könnt. Das wünsche ich euch jedenfalls sehr. Ich selbst bin gerade nicht in München, im sonst üblichen Decken- und Kissenparadies Knödler, sondern in Wien. Ich hoffe aber, dass es trotzdem hinhaut mit dem Klang und freue mich aufs Weitergeistern nach unserer Sendesommerpause mit neuer Kraft und alter Begeisterung und freue mich sehr auf euch. Darum also, hallo und herzlich willkommen zur 89. Folge von Freigeistern. Hallo und herzlich willkommen zum neuen Lesen und Lesen lassen mit neuen Büchern, neuen Leseeindrücken mit neuen Eindrücken. In der letzten, der 88. Folge war die Schülerin Luna Astronaut mein Gast. In LRS-Geistern haben wir über die Leserechtschreibstörung gesprochen. Wir haben über Lunas Legasthenie gesprochen. Wir haben über ihre ungebrochene und unverbrüchliche Liebe zur Literatur gesprochen, trotz allem. Luna Astronaut hat uns an ihren Erfahrungen teilhaben lassen und das in einer so ungeheuren Klarheit und Gelassenheit, ohne jede Laumoyanz, ohne zu beschönigen, dass ich das Gespräch überall mit hingenommen habe. Es hat mich begleitet und sehr beschäftigt. Das tut es noch. Ich danke Luna Astronaut von ganzem Herzen dafür. Und ich danke euch, die ihr auf gerade diese Folge LRS-Geistern so zahlreich reagiert habt. Ihr habt wiederum mich an euren Erfahrungen teilhaben lassen, daran, wie es euch nicht mehr losgelassen hat, all das, was Luna Astronaut gesagt und zu denken gegeben hat. Daran, wie wichtig, wie wegweisend, wie berührend dieses Gespräch war. Eigentlich würde das neue Lesen und Lesen lassen in alter Freigeistern-Tradition nun ebenfalls LRS-Geistern heißen. Nicht zuletzt, um einmal mehr an dieses Gespräch, dieses unvergessliche Gespräch zu erinnern. Doch es ist viel Zeit vergangen und es ist viel passiert. Vielen steckt der Schock wahrscheinlich noch in den Knochen. Zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland ist eine rechtsradikale Partei stärkste Partei bei einer Landtagswahl geworden. Auch wenn die Prognosen darauf hingedeutet haben, es so in dieser Deutlichkeit vorgeführt zu bekommen, erschreckt. Es kann empören, mich zumindest, hat es erschreckt und auch empört. Es macht mich ratlos, ich verstehe es nicht. Resignation macht sich breit. Wo bleiben gesellschaftliche Übereinkünfte? Wo bleiben Vernunft, Respekt? Um mehr zu wissen, um besser verstehen zu können, habe ich mir viele Dokumentationen angeschaut, Nachrichten rauf und runter gehört, gelesen, Debatten nachverfolgt. Es ging so viel um Enttäuschung, es ging so viel um Wut. Der Wahlerfolg der AfD in Sachsen und Thüringen wird darum auch als Revanche oder gar Rache des Ostens gelesen. Fast so, als wären die Auswirkungen der Wende schlimmer als die der DDR-Diktatur und als wäre das nun der Freibrief, jetzt AfD zu wählen. Auch das verstehe ich nicht. Und wollte dem etwas entgegenhalten. Darum heißt die 89. Folge Das Neue Lesen und Lesen lassen nun Zukunftsgeistern. Denn wie wird es weitergehen in diesem Land? Zum Glück sind da die Bücher, die aufklären, ermutigen, die das Lesen feiern, die auf die Kraft der Worte, der Bilder, der Fantasie und der Vernunft setzen, die verstehen und Verständigung wollen und dem wachsenden Populismus unterschiedliche Perspektiven entgegenhalten und diese auch aushalten. Wer küsst wen? Bilder, Kunst, Reise von Merda Zaeri, Atlas Elena und das Ende der Welt von Anna Wolz, City of Trees von Chantal Fleur St. John und hoffentlich meine Bücherliebe stehen dafür ein. Und Unter Nazis, Jung, Ostdeutsch gegen Rechts von Jakob Springfeld ist ohnehin das Buch der Stunde, Pflichtlektüre für uns alle. Meine Tochter Magdalena, die eines der Extras in der Bücherliebe geschrieben hat, wird am Ende dieser 89. Freigeistern-Folge ihren Beitrag für das Buch vorlesen. Denkend schreiben, schreibend denken heißt ihr Text. Ich glaube, das wird immer wichtiger werden. Darum also Zukunftsgeistern ab. Bevor der Sommer ganz in den Herbst übergeht und damit die Reisen erstmal vorbei sind, möchte ich euch ein Buch vorstellen, das auf Reisen im Kopf setzt. Wer küsst wen? Bilder, Kunst, Reise ist von Merda Zaeri und gerade im Gerstenberg Verlag erschienen. Für alle, für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, für Menschen unterwegs oder daheim, für die, die gerne Bilder betrachten, um sich inspirieren zu lassen und um das vielleicht, was beim Schauen durch den Kopf geht, zu erzählen, sich und oder anderen. Das ist schon deswegen spannend, weil Merda Zaeri einer der aktuell vielseitigsten und interessantesten Illustratoren hierzulande ist. Bereits im Dezember 2020 war er zu Gast bei Freigeistern. Die Idee damals war, die Weihnachtsgeschichte auch als Fluchtgeschichte zu lesen. Ich wollte mehr darüber wissen von einem, der Flucht erlebt hat. Und so erzählte Merda Zaeri damals die Fluchtgeschichte seiner Familie aus Isfahan im Iran über die Türkei nach Deutschland. Er war damals übrigens 14 Jahre alt und wenn es euch interessiert, könnt ihr das Gespräch natürlich nachhören. Darüber hinaus haben wir natürlich auch über seine Kunst gesprochen, über seine Arbeit als Buchillustrator, Live-Performance-Zeichner, Geschichtenerzähler und Wandmaler. Zusammen mit seiner Partnerin Christina Laube besprüht er Häuserfassaden mit seinen Bildern. Gerade ist von den beiden übrigens die Graphic Novel oder das Bilderbuch Anna, was die Zeit nicht heilt, bei Fischer Sauerländer erschienen. Diese Geschichte beruht auf einer wahren Geschichte, der zwischen der kleinen Helga und Anna, einer jungen Zwangsarbeiterin aus der Ukraine. Sie war mir, erinnert sich die inzwischen alt gewordene Helga im knappen Text, ein Trost. Anna, was die Zeit nicht heilt, erinnert nun an diese besondere Freundschaft während des Zweiten Weltkriegs. Ein Buch über Krieg, ein Buch mehr noch gegen Krieg. Ebenfalls bei Freigeistern haben wir über die neuen Illustrationen von Ottfried Preußlers Krabat von Merda Zaeri gesprochen, anlässlich des 100. Geburtstages des Autors. Es sind 80 Bilder, die Merda Zaeri dem Buch nun beigesteuert hat, mal zart, verhalten, expressiv, wild, mal gegenständlich, mal abstrakt, dann wieder assoziativ, ermöglichen diese neuen Interpretationen viele neue Blicke auf einen großen Klassiker der Kinderliteratur, auf Krabat von Ottfried Preußler. Ich muss meine Bilder träumen können, hat mir der Zaeri in einem Interview gesagt, das ich im Zusammenhang mit diesen neuen Illustrationen mit ihm für die Süddeutsche Zeitung führen konnte. Sein neuestes Bilderbuch »Wer küsst wen? Bilderkunstreise«, das gerade bei Gerstenberg erschienen ist, nimmt dieses Träumen beim Wort. Mir kommt es sogar so vor, als habe Mehrdad Zaeri sich damit selbst einen Traum erfüllt. Denn »Wer küsst wen?« ist Steilvorlage für Kreativität und Fantasie. Es ist Schatzkiste, Spielwiese und Augenweide. Jeweils vier Motive, Bilder, Szenen, jeweils vier Momentaufnahmen, zwei oben und zwei unten, ergeben die Doppelseiten. Die wiederum lassen sich getrennt oder gleichzeitig umblättern. Aus dem visuellen Zweisprung wird ein Viersprung, werden Gedankensprünge im Quadrat für unerschöpfliche Reisen im Kopf. Da ist zum Beispiel eine Stadt vor Sternen, übersätem Nachthimmel, daneben drei kleine Vögel, sie sperren ihre Schnäbel weit auf. Unten spielt ein Geiger einer Kuhherde auf, rechts davon sehen wir die Seite einer Zeitung. Das Buch kommt fast ohne Anleitung aus. Auf 232 Seiten sind hier mindestens so viele Verbindungen zu entdecken, wie es Bilder gibt, ist am Anfang zu lesen. Auf der Zeichnung darunter wünscht ein bärtiger Mann im Ruderboot eine gute Reise. Zu seinen Füßen steht ein Koffer, Handgepäck für Entdeckungsreisende jeden Alters. Der Mann sieht aus wie Mehrdad Zaeri. Der Wunsch taugt zum Credo. Kunst kann jeder. Man muss nur hinschauen und sich inspirieren lassen und dann die Anker lichten und los. Klappbilderbücher wie der Krogophant von Sarah Ball haben bei diesem besonderen Klappbilderbuch bestimmt Pate gestanden. Dass der Zufall Methode hat, haben schon die Surrealisten mit ihrem kreativen Spiel des Cadavre Exquis vorgemacht. Mehrdad Zaeri überträgt diese Prinzipien nun in die Comicart. Panels, kunstvoll, vieldeutig, naiv, dekorativ, hinskizziert oder zu ganzen Szenen ausgearbeitet, mal mit, mal ohne Worte, immer schwarz-weiß, werden zu Anfängen von Geschichten. Auch die Kunst selbst wird abgebildet. Bilder hängen gerahmt als Bilder auf Bildern an der Wand. Sie potenzieren sich. Doppelte Rahmungen spielen mit Nähe und Distanz. Das kann man so sehen. Darüber kann man sich Gedanken machen, muss es aber nicht. Es gehört zu den Angeboten der Kunst und des Künstlers und dieses Klappbilderbuches dazu. Einfach mal ausprobieren und die unteren Seiten weiterblättern. Dann gesellen sich zur nächtlichen Stadtkulisse und den Vögeln im Nest links unten ein Herr im Auto und rechts unten eine junge Frau. Sie liegt auf einem Teppich, die Augen sind geschlossen, neben ihr liegt ein aufgeschlagenes Buch. Der Teppich könnte zum fliegenden Teppich werden. Die schlafende Stadt oben links entwickelt ein besonderes Spannungsverhältnis zur träumenden unten rechts. Was daraus entsteht, ob die Panels mit oder gegen den Uhrzeigersinn angeschaut werden, welche roten Fäden des Erzählens gewoben werden, liegt in den Augen der Betrachter. Alles ist drin, alles ist möglich. Und der alte Mann? Der fährt vielleicht seinen Erinnerungen hinterher oder er besucht seine Enkelkinder. Bilder lesen und Geschichten erfinden werden zum Kinderspiel. So vergeht nicht nur jede Reise im Flug. Entdeckungsreisen gehen immer weiter und weiter und weiter. Wer küsst wen? Die Muse küsst uns alle. Es gibt Bücher, auf die ich jedes Mal von Neuem gespannt warte. Die Romane der niederländischen Autorin Anna Wolz gehören dazu. In der deutschen Übersetzung von Andrea Klutmann stellen sie uns von Buch zu Buch fast immer vor überraschende, eindringliche, neue Perspektiven. Entsprechend wurden die Bilder Kinder- und Jugendbücher vielfach nominiert und ausgezeichnet. Die Zusammenarbeit, das Zusammenspiel der beiden, der Autorin und ihrer Übersetzerin, gehören zu denen, die man gerne Dream Team nennt oder kongenial. Ihre Stimmen klingen zusammen. Das ist wichtig, denn die Geschichten von Anna Wolls leben von den stillen Tönen in einer lauten Welt. Sie leben von den Zwischentönen. Sie leben von der Wechselwirkung aus Schrecken und Unerschrockenheit und Witz. Und sie leben ganz besonders von ihren Figuren. Das gilt zum Beispiel für Gips oder wie ich die Welt an einem einzigen Tag reparierte oder für immer Alaska oder für Haifischzähne. Und jetzt gilt es für Atlas, Elena und das Ende der Welt, das gerade wie immer im Carlsen Verlag erschienen ist, für LeserInnen ab 11 Jahren. Dieser Kinderroman handelt von Verlust, maximale Verunsicherung und von dem Wunsch, vorbereitet zu sein. Er erzählt davon, wie es ist, aus allem Vertrauten rauszufliegen, den Boden unter den Füßen zu verlieren, sich komplett und fundamental in Frage stellen zu müssen und dann abtauchen, aufgeben, sich neu zusammensetzen, wie weitermachen. Im Zentrum stehen die Jugendlichen Elena und Atlas. Sie musste Hals über Kopf zu ihrer Tante Maud und deren neuen Familie in die Einöde, weit weg, dahin, wo niemand sie kennt. Denn nach ihrem Videopost ist Elena in einen ungeheuren Shitstorm geraten. Hasskommentare, Mobbing, Angriffe, das volle Programm der Verselbstständigung schlägt zu. Elena, 13 Jahre Influencerin, fällt tief. Sie will abtauchen. Er, Atlas, weiß von all dem nichts. Aber eines weiß er genau. Auf Elena hat er überhaupt keine Lust. Was will die hier, diese Nichte einer für ihn immer noch neuen Mutter, die seine Mutter niemals wird ersetzen können? Der Welt misstraut Atlas längst. Das Ende der Welt kennt er spätestens seit dem Tod seiner Mutter. Dazu braucht er keinen Shitstorm. Im Buch liest sich das so. Atlas: Fakt ist, die Welt kann auf 100.000 verschiedene Arten untergehen. Stromausfall, bam. Revolution, bam. Pandemie, bam. Überflutung, bam. Hitzewelle, bam. Meteoriteneinschlag, bam. Cyberattacke, bam. Elena kommt zu Besuch, bam. Es sind zwei entgegengesetzte Pole, von denen aus Anna Wolls die Geschichte entwickelt. Die doppelte Erzählperspektive liegt ihr, dass zwei unterschiedliche Erfahrungen und entsprechend Weltsichten womöglich diametral aufeinandertreffen, hat sie als Konstruktion bereits mehreren ihrer Romane zugrunde gelegt. Auch in diesem Fall ergibt sich daraus ein Erzählen des Einkreisens und Aufdeckens zugleich. Es wird zum Prozess der Entfremdung. Damit der überhaupt beginnen kann, braucht es Setzungen. Es braucht Eckpunkte all dessen, was geschehen ist. Bei Atlas und Elena und das Ende der Welt könnte das schiefgehen, denn die Themen- und Problemdichte ist hoch. Da ist Elena, die in vielfacher Hinsicht nun ohne Netz ist. Da ist Atlas mit seinem gewichtigen Namen, dass er das Elend der Welt schultern will, schultern muss, ist ihm fast vorgeschrieben. Auf den Weltuntergang ist er vorbereitet. Die Fenster seines Zimmers hat er vernagelt. Er verschwindet Nacht für Nacht mit riesigem Gepäck. Er ist zum Prepper geworden. Da ist Atlas kleine Schwester Kennedy, die gegen diesen ganzen Kummer in ihrer Familie auf der Farm in der Einöde tapfer mit Listen angeht. Die Top 10 dessen, was sich unbedingt ändern muss, hat sie aufgeschrieben. Sie will sie zusammen mit Elena in Angriff nehmen. Da ist außerdem der Verlust von Müttern, der Tod von Atlas und Kennedys Mutter und Elenas Mutter, die weitgehend mit sich selbst beschäftigt ist. Auch jetzt, als es ihrer Tochter derart an den Kragen geht, setzt sie sich lieber nach Indien ab, um sich zu erholen. Das sind belastete Familienverhältnisse, das zwischen Atlas und seinem Vater, kurz vorm Macker gegen Weichei. Das Weichei ist der Sohn, findet der Vater. Zumindest glaubt das der Sohn. Da ist das Schwesternverhältnis zwischen Elenas Mutter und Maud. Die beiden haben sich entfremdet. Und natürlich ist da die Konstellation der Patchwork-Familie. Maud, die frisch verliebt, plötzlich zwei Kinder hat, Atlas und Kennedy. Aber die der leiblichen, der echten Mutter nie das Wasser reichen kann. Da ist die Messi-Farm der Familie, hier stapeln sich im Hochsommer Kisten voller Weihnachtsschmuck und stehen in vielfacher Hinsicht im Wege. Da ist die Kraftlosigkeit von Maud, sie ist an Long-Covid erkrankt. Das alles könnte in der Summe viel zu viel werden. Problem-Bingo als Anlass fürs Erzählen? Doch weil die Romane von Anna Wolz ja von den Figuren leben, von ihrer Glaubwürdigkeit und Menschlichkeit, weil die Romane von der sorgfältigen Beobachtungsgabe der Autorin leben, von den Zwischentönen, von der Genauigkeit der Bilder, wird aus dem Vielen ein großes Ganzes, das im Hier und Jetzt verankert ist. Atlas, Elena und das Ende der Welt lüftet und bewahrt Geheimnisse. Es nimmt sich der großen Probleme und Fragen unserer Zeit an und konfrontiert sie mit Problemen, Fragen, Ängsten, Nöten und Auswegen der Individuen. Was den Figuren widerfahren ist, warum Elena abtauchen musste, warum Atlas Nacht für Nacht verschwindet, daran erzählen die beiden sich erst nach und nach heran. Seite für Seite zeigt sich so, was Verlust bedeutet, aber das über sich anvertrauen und zuhören, über Verstehen und Verständnis Verlust sich wandeln kann, hin zu Vertrauen, zu so etwas wie Versöhnung, wie Aussöhnung. Das Ende der Welt ist dann nicht nur Bedrohung. Das Ende der Welt meint nicht nur den Ort, die Farm im Nirgendwo. Das Ende der Welt meint nicht nur die Zeit, den bevorstehenden Weltuntergang. Das Ende der Welt meint nicht nur den Tod und den Verlust von Beziehungen. Das Ende der Welt wird zum Versprechen, dass nämlich diese vielfachen Enden von Welten selbst ein Ende haben. Weihnachtsschmuck als Reste der Erinnerung kann dann zum Beispiel entsorgt werden und einem neuen Fest der Liebe unter anderen Voraussetzungen Platz machen. Erwachsene übernehmen endlich Verantwortung. Aus Verzweiflung wird Hoffnung, aus Wegschauen Zuversicht, aus Alleinsein zusammen. Und zwar nicht als pädagogischer Merksatz oder als moralische Anleitung, sondern als große Möglichkeit. Das Ende der Welt wird zu einem Anfang, zu einem Neuanfang, der gilt auch für Atlas und Elena. Und der gilt für alle, die davon lesen. Ich komme zum Jugendbuch. Da möchte ich euch den zweiten Jugendroman von Chantal Fleur St. John vorstellen, der gerade im Thienemann Verlag erschienen ist für LeserInnen ab 14 Jahren. Auch mit Chantal Fleur St. John habe ich schon ein Gespräch für Freigeistern geführt. Ihr könnt die Folge Frei Leben nachhören. Ich glaube, sie war aus dem Sommer 2022. Für ihren Versroman, über den wir damals gesprochen hatten, Die Sonne so strahlend und schwarz, wurde Chantal Fleur St. John 2023 mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis ausgezeichnet. Ihr neuester Roman City of Trees geht sogar noch weiter, und zwar formal und inhaltlich. Die Sonne so strahlend und schwarz war ja ein Versroman, City of Trees mischt die Formen des Erzählens. Zu Beginn des Buches steht ein Bogen, ein Halbkreis aus Worten. So beginnt es, so endet es, steht da. Fast am Ende des Romans ist aus dem halben Kreis ein ganzer Kreis geworden. So beginnt es, so endet es, so endet es, so beginnt es, ist jetzt im Uhrzeigersinn zu lesen und in der Mitte steht, alles ist im Fluss. Der Kreis ist Kreislauf, alles geht weiter, geht ineinander über, ist Bewegung, ist Bedeutung. Es ist der Bogen, den City of Trees spannt. Worum geht's eigentlich? Kanya, die ältere Schwester der Ich-Erzählerin Lindiwe, genannt Lin, ist verschwunden. Im Wald am Stadtrand von Berlin wurde sie das letzte Mal gesehen. Seitdem zieht es Lin immer wieder an diesen Ort zu den Bäumen. Tänzerin hatte Kani werden wollen, nun ist sie weg, 3 Jahre ist das her. Mit dem Verlust geht jeder in der Familie anders um. Baba, der Vater, stählt sich über Bodybuilding zu einer Festung und vertraut auf Gott. Die Mutter glaubt, dass Kani entführt worden ist und wird irgendwie immer weniger. Die Kleinen, die Zwillinge, erinnern sich kaum mehr an ihre älteste Schwester. Sie haben sie fast nicht erlebt. Gerade sind Großmutter Gogo und Cousine Unati aus Südafrika zu Besuch in Berlin. Lin ist genervt. Sie will ihr Zimmer, das früher das von ihr und ihrer Schwester war, nicht mit ihrer Cousine teilen. Lieber rennt sie durch den Wald, lauscht den Geschichten von Gogo oder singt für sie. Im Wald geht Lin immer mehr auf. Sie beginnt, sich zu verwandeln. Das ist mehr als eine Metapher. Auf Lins Wange wächst Moos. Noch kann sie es mit einem Pflaster abdecken, aber wie lange noch? Will sie das überhaupt? Und was ist mit den anderen Jugendlichen, die sich in Luft aufzulösen scheinen? Vermisstenanzeigen hängen an Bushaltestellen, an Schulen werden Kontrollen durchgeführt, als handle es sich um ein gefährliches Virus. Realismus und magischer Realismus gehen ineinander über. Chantal Fleur St. John formuliert eine vorsichtige Zukunftsvision. Die Geschichte spielt im Jahr 2025. City of Trees, Stadt der Bäume, als ein Ort der Zuflucht, an dem Menschen, junge Menschen, wieder eins werden mit der Natur. Es ist eine mögliche Lesart. Der Roman legt sich da nicht fest. Vielmehr lotet er von innen heraus Grenzen aus. Er probiert aus, er riskiert viel, er will viel. Poesie und Prosa wechseln einander ab. Lins Gedichte, Auszüge aus Canis Tagebüchern stehen neben erzählenden Passagen. Grau hinterlegte poetische Kurztexte wählen wieder eine andere Perspektive, eine andere Sprache für das, was passiert. Ist das die Sprache der Bäume? An altbekannte Lesegewohnheiten knüpft das nicht an. Man muss sich einlassen, man kann zulassen und zuhören. Im Fluss der Worte stechen Einzelne hervor, stechen zu. Messer scharf ist so ein Wort. Auch Blicke, Sprüche, Hände verletzen. Die Sprache der Bäume geht anders. Sie wispert. In der Schule wird Lin als Zebra-Girl verspottet. Sie steht zwischen Schwarz und Weiß, zwischen Herkünften, Kulturen, Traditionen, Religionen, zwischen Geschlechtern und Generationen, zwischen Märchen und Mythen, zwischen Vernunft, Übersinnlichem, Sinnlichem, zwischen Mensch und Natur, zwischen Mensch und Mensch. Die Bäume hingegen decken Lin mit ihrem Laub zu. Dann ist sie Kani nah. Genau um diese Nähe geht es vielleicht, um so etwas wie eine Balance oder sogar eine Aussöhnung zwischen den vielen dazwischen, die Lin ihr Leben lang kennt. Außerdem klingen große Themen an, Ausbeutung, Unterwerfung, Rassismus, Apartheid, aber genauso eben Achtung, Verstehen, Verständnis, Vergeben. Literatur kann von all dem erzählen, genau das macht City of Trees. Sie stellt nebeneinander, sie lässt viele Gedanken, viele Eindrücke, viele Assoziationen zu und gibt Hinweise. Dann stellt Unati nachts Salzwasser ans Bett, der Geister wegen. Gogo ist mit ihren Ahnen eng verbunden, es gehört zum Leben einfach selbstverständlich dazu. Zu Spiri bekommt hingegen Lin zu hören, wenn sie so etwas in der Schule erwähnt. Doch sie sucht weiter nach ihren Wurzeln, sie lässt sich ein mit Haut und Haar, auch das ist mehr als eine Metapher, sie lässt zu, sie verliebt sich, sie wird ein Familiengeheimnis lösen, so lässt sich der Roman lesen. Und man kann aber auch an ganz anderen Fäden ziehen, zum Beispiel an dem, was Menschen glauben und woran sie glauben, an dem, wie Menschen mit der Natur und mit sich selbst umgehen oder an allem, was mit den Körpern zu tun hat. Nicht zu vergessen, Kani'i wollte Tänzerin werden. So beginnt es, so endet es, so endet es, so beginnt es. Es gibt eben viele Möglichkeiten des Lesens und Verstehens, denn City of Trees ist ein kühnes, poetisches Abbild von Grenzen, die sich auflösen, die Sehnsucht, zur Sprache zu kommen, um zu sich selbst zu kommen, zu einer Sprache zu kommen, die eine versöhntere Welt beschreibt, vorstellbar und damit womöglich möglich macht. Ich habe es euch ja schon in der Begrüßung angekündigt. Im Sachbuch soll meine Bücherliebe lesen, bloggen, selber schreiben, zur Sprache kommen. Meine Bücherliebe und die Bücherliebe von vielen, vielen anderen. Das Buch ist gerade im Thienemann Verlag erschienen, noch ganz druckfrisch, nämlich am 29. August für LeserInnen ab 12 Jahren. Und ich finde, es ist ein Buch, das von Anfang an unter guten Sternen stand. Manchmal gibt es das ja und dann ist es besonders schön und besonders beglückend. Alles fing damit an, dass mich die Programmleiterin der Thienemann Verlage auf der internationalen Buchmesse in Bologna angefragt hat, ob ich mir vorstellen könne, ein Buch übers Lesen zu schreiben, ob ich mir vorstellen könne, übers Lesen zu schwärmen. Und ob ich mir das vorstellen konnte, ich wollte das sogar. Was für ein großartiges Angebot. Also habe ich angefangen, Sätze zu sammeln. Sätze über das, was das Lesen für mich ist, was es mir bedeutet. Also zum Beispiel, Bücher können wie Freunde sein. Manchmal begleiten sie ein Leben lang. Oder mit Büchern können wir die Welt entdecken und uns selbst? Oder beim Lesen fühlen wir viel. Wir fühlen mit und entdecken unsere eigenen Gefühle und die von anderen. Und so weiter und so fort. Euch fallen bestimmt auch noch etliche Sätze ein. Als ich das so aufgeschrieben habe, habe ich gemerkt, das Ganze hat einen Haken. Denn die, die gerne lesen, kennen solche Sätze. Die, die nicht gerne lesen, aus welchen Gründen auch immer, die sagen mit Fug und Recht, das kann ja jeder behaupten. Also habe ich mir gedacht, ich muss es anders aufziehen. Ihr müsst oder könnt am besten selbst lesen. Nicht vorgekaute Sätze von mir, sondern Entdeckungen. Also habe ich schönste erste Sätze und schönste letzte Sätze aus Büchern gesammelt. Die findet ihr jetzt auf dem Vorsatz und auf dem Nachsatz. Und natürlich könnt ihr die immer ergänzen mit eigenen Lieblingssätzen. Gern auch aus der Mitte eines Buches. Ihr erfahrt, seit wann und warum Menschen lesen. Ihr lernt die Berufe kennen, die es braucht, damit Bücher entstehen. Für die Bücherliebe habe ich mit vielen Menschen gesprochen, mit AutorInnen, einer Lektorin in dem Fall, meiner Lektorin, nämlich Sandra Rothmund vom Thienemann Verlag, einer Buchgestalterin, einer Buchbinderin, Eva Luna Codera. Ich habe mit Kolleginnen gesprochen, mit FreundInnen, mit Menschen, die das Lesen lieben und mit Menschen, denen es schwerfällt. Und wie sollte man dann Bücher überhaupt lieben? Und so findet ihr jetzt Porträts, Selbstporträts, Interviews, Statements. Ihr findet leere Seiten, Mitmachseiten, die warten nämlich nur darauf, von euch mit euren eigenen Ideen, Lieblingsworten, Sätzen, Lieblingsleseorten und so weiter gefüllt zu werden. Ihr findet sehr viele Tipps zum Selbstschreiben, Bloggen und was ihr sonst noch selbst machen könnt. Worte entdecken zum Beispiel, um sich dann in die Sprache, ins Lesen, in Bücher zu verlieben. Die Bücherliebe ist also leicht und schwer und ernst und vor allen Dingen hoffentlich unterhaltsam. Es ist ein journalistisches Buch geworden. Es kommen auch die Schattenseiten vor, eben zum Beispiel, wie es ist, wenn Lesen so wahnsinnig schwer fällt, weil man eine Leserechtschreibschwäche hat. Darüber hat zum Beispiel Luna Astronaut geschrieben, auch in der Bücherliebe. Ihr findet Kommentare von Jugendlichen. Ihr findet sogar den Anfang einer Geschichte von einem Jugendlichen selbst verfasst. Es ist eine Spielwiese und es ist hoffentlich ein Buch voller Entdeckungen. Mir war es immer auch wichtig, auf Sachen hinzuweisen und darüber nachzudenken, die mir im Zusammenhang des Lebens in den Sinn gekommen sind. Zum Beispiel habe ich angefangen, über die Macht der Worte nachzudenken. Ich habe mich gefragt, warum Bücher verboten werden und habe auch darüber geschrieben. Das Ganze ist jetzt in 3 Teile geteilt. Der erste heißt Lesen, der zweite heißt Bücher machen. Und schließlich der 3. Teil selber machen, damit ihr womöglich mit dem Selbstschreiben anfangt, von Geschichten, von Gedichten, was immer ihr wollt. Und ich glaube, so ein bisschen ist es ein Buch geworden wie ein Gespräch. Ich habe mir immer vorgestellt, ich rede mit euch, ich erzähle euch von dem, was ich weiß übers Lesen nach all diesen Jahren und übers Schreiben, was mich daran beschäftigt, begeistert, was man damit alles anfangen kann. Und es ist tatsächlich sowas wie eine unendliche Geschichte. Ich finde ja, Bücher öffnen Türen in andere Welten. Das finde nicht nur ich, das finden auch viele, viele andere. Ich wünsche euch und mir und der Bücherliebe, dass diese Bücherliebe genau zu einem solchen Buch wird, das Türen und Türen und Türen und immer noch mehr Türen in andere Welten eröffnet. Für mich ist jetzt die Gelegenheit da, all den Menschen Danke zu sagen, die bei der Bücherliebe mitgemacht haben. Ohne sie, ohne euch wäre niemals dieses Buch entstanden. Ich denke natürlich an all die, die ein Extra beigesteuert haben. Ein Bücherliebe-Extra. Ich denke an die, die diese wunderbaren Sätze übers Schreiben, übers Lesen gesagt haben. Ich denke an die Schauspielerin Sandra Hüller, die uns erzählt für dieses Buch, was das Lesen ihr bedeutet. Ich denke natürlich an meine Tochter Magdalena, die auch ein Extra geschrieben hat. Das wird sie euch am Ende dieser Folge vorlesen. Es ist eine Bücherliebe geworden, tatsächlich voller Liebe. Und dafür danke ich von ganzem Herzen. Und ganz besonders an dieser Stelle danke ich meiner Lektorin Sandra Rothmund. Ich habe so eine Zusammenarbeit noch nie erlebt, die so derart motivierend, begleitend, beflügelnd, stärkend, unterstützend war, die mich einfach durchgeleitet hat durch dieses ganze vielstimmige Projekt und immer ein offenes Ohr hatte und immer einen genauen Blick und die außerdem und nicht zuletzt ein Interview mit mir geführt hat über das, was Lektorieren heißt. Also, danke, liebe Sandra, und euch allen jetzt ganz, ganz viel Spaß mit der Bücherliebe. Einen notgedrungen ganz anderen Ton schlägt das zweite Sachbuch an, das ich euch in dieser Freigeistern-Folge Lesen und Lesen lassen, Zukunftgeistern, unbedingt ans Herz legen will. Ich habe ja schon gesagt, es ist meines Erachtens eine Pflichtlektüre für uns alle. Und damit meine ich nicht Pflicht im Gegensatz zu Kür, sondern Pflicht, weil es wirklich notwendig ist, dass wir alle dieses Buch kennen. Unter Nazis heißt es Jung Ostdeutsch gegen Rechts. Geschrieben hat es der Aktivist Jakob Springfeld zusammen mit Issio Erich. Es ist erst als Buch für Erwachsene 2022 erschienen. Jetzt hat es Beels und Gehlberg in seiner Taschenbuchreihe Gulliver verlegt. Da ist es gerade erschienen für LeserInnen ab 14 Jahren. Mir ist Jakob Springfeld zum ersten Mal vor 4 Jahren begegnet. Damals habe ich zusammen mit meinem Sohn, dem Journalisten und Autor Benjamin Knödler, den Porträtband Young Rebels, 25 Jugendliche, die die Welt verändern, geschrieben. Einer von diesen Jugendlichen war Jakob Springfeld. Benjamin hat damals mit ihm gesprochen, hat ihn interviewt, hat seine Geschichte aufgeschrieben. Es ist die Geschichte eines politischen Werdegangs, könnte man sagen. Oder darüber, wie ein Mensch, ein junger Mensch zu einem politisch denkenden Menschen wird. Diese seine Geschichte erzählt Jakob Springfeld nun auch in Unter Nazis. Er schreibt davon, wie er groß geworden ist, in was für einer Familie er aufgewachsen ist, wie engagiert seine Familie zum Beispiel immer war, unter anderem in der Kirche. Und als dann 2015 viele, viele Menschen nach Deutschland geflüchtet sind, kamen einige auch nach Zwickau. In der Gemeinde wurden sie aufgenommen. Der damals noch junge Jakob erinnert sich, wie er Menschen kennengelernt hat, wie er Freundschaften geschlossen hat und wie sehr das sein Leben verändert hat. Jakob wird in Zwickau groß. Zwickau hat eine rechte Geschichte, die lässt sich weit zurückverfolgen. Zwei Exkurse finden sich in dem Buch. Der eine Exkurs heißt Die neue Rechte, der andere Exkurs heißt Sachsen als rechtsextreme Hochburg. Natürlich geht es um die Geschichte der NSU. Zwickau, einerseits die Heimat von Jakob Springfeld, andererseits ein so besetzter Ort. Nicht zuletzt, weil als es dann endlich eine Gedenkstätte gab für die Ermordeten, von der NSU Ermordeten, wurde diese Gedenkstätte geschändet. Und wieder hat Jakob Springfeld darauf aufmerksam gemacht, hat Alarm gemacht, hat sich mit anderen zusammengetan. Das ist übrigens etwas, was sich wie ein roter Faden durch die Geschichte zieht, die er in Unter Nazis erzählt. In unserem Buch Young Rebels gibt es ein Zitat von ihm. Seit ich mich gegen rechts und bei Fridays for Future engagiere, wurde ich auf der Straße von Rechten bespuckt, beschimpft, angerempelt. Ich muss auf mich aufpassen, gehe häufig abends nicht mehr allein raus. Das macht mich traurig, aber es spornt mich auch an. Und von dieser Ambivalenz zwischen Ansporn und Anspruch, zwischen politischem Aufbegehren, dem Versuch auf politischer Ebene in den Gesprächen über Demonstrationen etwas zu verändern, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite dem regelmäßigen Scheitern der wachsenden Brutalität, der wachsenden Zahl derer, die rechtsextrem denken und handeln. Das ist etwas, was sich beim Lesen natürlich mitteilt und was wir, wie ich finde, alle wissen sollten. Jakob Springfeld schreibt und denkt auch viel über Solidarität nach. Er denkt über offene, couragierte Gesellschaften nach, die er sich natürlich wünscht. Er findet, dass die Gesellschaft immer noch zu leise ist, so wie sie jetzt ist. Er merkt aber eben auch, wie er selbst immer wieder an Grenzen kommt, erst recht, als er dann nach Halle geht, um zu studieren, und dort merkt, wie es ist, wenn er sich wieder frei in den Straßen bewegen kann. Das alles ist überaus authentisch erzählt. Was Demokratie heute sein kann, das spricht aus diesem überaus engagierten Bekenntnis, aus diesem sehr persönlichen Plädoyer Jung Ostdeutsch gegen Rechts. Das macht nachdenklich, das rüttelt auf, das steckt an. Es ist darum ein Buch der Stunde. Es ist im besten Sinne Pflichtlektüre für uns alle. In der Bücherliebe durfte ich aus dem Vollen schöpfen. Damit ihr mal einen Eindruck bekommt davon, wie das klingen kann, diese Bücherliebe, diese von mir so geliebte Bücherliebe, freue ich mich ganz besonders, dass meine Tochter Magdalena ihren Text für euch vorlesen wird. Denkend schreiben, schreiben, denken heißt dieser Text, und ich lese euch mal eben den Vorspann vor. Magdalena ist eine Vielreiserin. Sie hat in verschiedenen Ländern gelebt. Ohne Buch geht sie nicht aus dem Haus. Und wenn sie neu ist an einem unbekannten Ort, setzt sie sich als erstes mit einem Buch in ein Café und fühlt sich angekommen, denn Lesen und Schreiben begleiten, sagt Magdalena Knödler, Studentin in Wien. Den Text, den liest sie jetzt für euch. Liebe Magdalena, tausend Dank, dass du dabei bist, dass du geschrieben hast und dass du jetzt für uns liest.
Hallo, ich bin die Magdalena und ich lese euch jetzt meinen Text vor. Denken, schreiben, schreiben, denken. Selten kann man sich so fallen lassen wie in Geschichten. Worte können Halt geben, sie können begleiten und bestärken und Mut machen. Sie können aber auch aufwühlen, manchmal verstören, sie können sprachlos zurücklassen und sie können Klarheit verschaffen und anregen zum Überdenken und Hinterfragen. Der Moment, wenn man in Geschichten eintaucht und alles andere in den Hintergrund rückt, wenn die Geräusche abebben und das, was einen sonst beschäftigt, verschwindet, ist etwas sehr Besonderes, das so nur Worte erleben lassen. Worte, die gesprochen werden, Worte, die gelesen werden, Worte, die geschrieben werden. Nicht nur durchs Lesen kann man der Realität für einen Moment entkommen und sich woanders hinträumen. Auch durchs Schreiben geht das. Und was manchmal genauso schön und wichtig ist, man kann sich der Realität widmen und sich die Welt um einen herum vielleicht nicht so machen, wie sie mir gefällt, aber doch greifbarer. Ich bin groß geworden mit Worten, umgeben von Büchern, die sich doppelreihig in den Regalen befanden, auf dem Fensterbrett lagen, sich in Ecken stapelten, manchmal auf dem Boden ausgebreitet waren. Bis heute gibt es für mich kaum etwas Beruhigenderes und gleichzeitig Aufregenderes als den Duft von frisch gedruckten Seiten. Ich bin groß geworden mit geschriebenen Worten. Schon immer haben Briefe mich auf Reisen und in Abenteuer geschickt und Briefe haben mich wieder in Empfang und in den Arm genommen und willkommen geheißen. Sowohl meine Mutter als auch mein Bruder haben das Schreiben zu ihrem Beruf gemacht. Ich durfte also miterleben, was geschriebene Worte können, wie sie Menschen bewegen und Denkanstöße geben und Augen öffnen und einfach da sind. Bis heute ist auch für mich das Schreiben eine wichtige Art, mich auszudrücken, meine Gedanken zumindest ein bisschen zu sortieren und einzuordnen. Es ist eine Möglichkeit, in mir aufzuräumen. Schon immer habe ich mir die Dinge von der Seele geschrieben. In meinem Regal stapeln sich Tagebücher, in denen Erfahrungen festgehalten sind, Erinnerungen, Sorgen, Ängste, Träume, Wünsche. Darin zu blättern ist wie eine Zeitreise. Es bringt mich zum Lachen, zum Grübeln, manchmal zum Staunen. Immer tut es gut. Sich schreibend mitzuteilen kann etwas Befreiendes haben. Denn nicht nur lässt sich Inneres lösen und Erlebtes festhalten, durch Schreiben lassen sich auch Fragen beantworten. Fragen an sich selbst, Fragen an das große Ganze. Und wenn der Moment kommt, in dem man in Worten und durch Worte loslassen kann, wenn es Klick macht und man einfach darauf losschreibt, dann wird einem so vieles klar. In meinem Masterstudium gibt es immer wieder Themen und Diskussionen, denen ich mich entzogen habe, weil ich Angst davor hatte, etwas Falsches zu sagen, nicht genug zu wissen, um mir einen Beitrag oder eine Meinung erlauben zu können. Sei es, weil es um politisch komplexe Themen ging oder um gesellschaftlich aufgeladene Debatten, um Themen, die heikel sind und bei denen es wichtig ist, Worte mit Bedacht zu wählen. Oder sei es einfach deswegen, weil andere mehr darüber zu wissen scheinen und mehr zu sagen haben. Aber dann habe ich angefangen, durchaus auch, weil das Studium es verlangt, mich schriftlich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, sie einzukreisen, alle Aspekte, die mir ein ungutes Gefühl gegeben haben, zu notieren. Ich habe versucht aufzuschlüsseln, woher diese Gefühle kommen. Ich durfte schreibend denken und denkend schreiben. Beim Schreiben wurde mir immer klarer, was mir überhaupt wichtig ist, worauf ich hinaus will, wie kritisch ich sein kann und vielleicht sein muss. Im Schreiben habe ich meine Position gefunden. Und ich glaube, genau darin liegt ein großes Geschenk des Schreibens. Man kann entschleunigen und sich die Zeit nehmen, wirklich über etwas nachzudenken und nachzufühlen. Aus Worten kann man Kraft und Gedanken und Wissen schöpfen, gelesen wie geschrieben.
Das war's für heute. Das war die 89. Freigeistern-Folge. Das war die erste Folge nach der Sommerpause. Das war das neue Lesen und Lesen lassen Zukunftsgeistern. Ich danke euch wie immer fürs Zuhören. Mehr Infos zu den Büchern, von denen heute die Rede war, mehr Infos über uns und alle bisherigen Folgen findet ihr auf unserer Website freigeistern.com und wie immer freuen wir uns, wenn ihr uns bei Instagram folgt. Wir hören uns in 2 Wochen wieder am nächsten Freigeistern Donnerstag, dem 26. September. Das ist dann schon nach der Landtagswahl in Brandenburg. Ich wünsche euch Ermutigung, Verstehen und Verständigung, gute Bücher, gute Gedanken, gute Gespräche und statt Feindseligkeit viel Bücherliebe. Tschüss!